Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist, und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Mitarbeiterdemokratie und wie man im Unternehmen alle an Entscheidungen beteiligt und Hierarchien abbaut. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Jens Bender. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Haufe Omantis AG. Ich begrüße dich ganz herzlich, Jens.
Ja, hallo Sven. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen.
Sehr gerne. Schön, dass das geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast heute. Vorab bitte ich meinen Gast immer, sich vielleicht kurz vorzustellen. Wie war dein Weg zur Haufe? Was machst du genau in deiner Tätigkeit?
Genau, also ich bin vom Hintergrund her BWLer, hab Betriebswirtschaftslehre studiert an einer sehr unternehmerischen Hochschule, was auch erstmal dazu geführt hat, dass ich ein eigenes Unternehmen gegründet habe, schon während des Studiums, gemeinsam mit drei Kommilitonen. Mhm. Und auch bevor ich zur Haufe gekommen bin, 10 Jahre da in der Geschäftsführung gearbeitet habe. Das ist das Unternehmen Intrables in München, ein Software-as-a-Service-Unternehmen für Lösungen im Bereich Talent Relationship Management, mhm. Corporate Alumni Management. Und bin dann vor circa 2 Jahren, 2 Jahren und einem Quartal zur Haufe Gruppe gewechselt. Es lag im Wesentlichen auch an dem persönlichen Stretch zwischen der Arbeit im eigenen Unternehmen, was wiederum in München saß, und dem Familienschwerpunkt, der in Freiburg ist, wo meine Frau wiederum auch ein Familienunternehmen in der Geschäftsführung leitet und die Familie dann natürlich hier größer wurde mit Kindern. Ja. Und das war dann für mich eben auch der Zeitpunkt zu wechseln zur Haufe Gruppe. Seitdem bin ich bei Haufe verantwortlich für Themen im Bereich Produkt und im Bereich Markt. Jetzt seit ungefähr einem Jahr als Mitglied der Geschäftsleitung von der Haufe Omantis AG. Wir sind in der Haufe Omantis AG der Teil innerhalb der Haufe Gruppe, der insbesondere unsere Lösungen, Softwarelösungen im Bereich Talent Management, Talent Empowerment vorantreibt, also insbesondere mittelständische, größere Unternehmen dabei begleitet, ihre Mitarbeiter über Softwarelösungen stärker zu befähigen, aber auch die richtigen Talente für das Unternehmen zu gewinnen.
Haufe Omantis ist ja sehr bekannt geworden auch, oder nicht geworden, also war ja vorher schon bekannt, aber auch gerade durch diese Mitarbeiterdemokratie, dass ihr vor ein paar Jahren, glaube ich, eingeführt hattet, dass ja das Team oder die Belegschaft die Geschäftsführung wählen durfte. Wie kam es überhaupt seinerzeit zu der Idee?
Ja, also das war schon vor meiner Zeit. Die Führungskräftewahlen bei der Haufe Omantis begannen mit dem Rücktritt vom damaligen CEO und Gründer, dem Hermann Arnold. Er war der Meinung, dass für die nächste Wachstumsphase der richtige Mann an der Spitze des Unternehmens gegebenenfalls jemand anders ist, und er hat einen passenden Nachfolger gesucht, mhm. derjenige, der dann eben das Unternehmen wirklich in Richtung Wachstum auch weiter aufbauen sollte. Gleichzeitig hätte es nicht den demokratischen Grundsätzen des Unternehmens entsprochen, dann einfach jemanden einzusetzen. So kam dann eben die Idee auf, jemanden vorzuschlagen, aber ihn als CEO auch gleichzeitig demokratisch wählen zu lassen mit einer Wahl. Mhm. Das war dann der neue CEO des Unternehmens, der Marc Stoffel. Und nachdem das Verfahren eben auch sehr gut ankam bei allen Beteiligten, wurde dann eben auch dieses Wahlverfahren und die Demokratie im Unternehmen ausgeweitet auf Führungskräfte und Führungskräftewahlen, weil das eben auch einen unheimlichen Rückhalt von den Führungskräften in dem Unternehmen hervorgerufen hat und auch ein starkes Commitment im Team da war, weil sie sich eben bewusst für eine Führungskraft entschieden haben. Das war 2013 mit den Führungskräftewahlen, mhm. Die dann eben aber auch anschließend jährlich stattfanden. Die eben auch aus der vollen Überzeugung herauskamen, dass die Einbindung von Mitarbeitern bei wichtigen Firmenentscheidungen zu einer sehr hohen Mitarbeitermotivation führt. Ja. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Thema, was uns im Softwarebereich immer umtreibt. Also neben mhm. der Philosophie, die wir im Unternehmen haben, und dem starken Glauben, dass Mitarbeiter stärker eingebunden werden, versuchen wir das eben auch durch unsere Softwarelösungen auch anzugehen. umzusetzen.
Wie hat denn die Wahl genau funktioniert? Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Geschäftsführung, wurde eine gewisse Auswahl getroffen, wer überhaupt zur Wahl stand, oder konnten die Mitarbeiter ja jeden auf einem gewissen Level wählen zum Geschäftsführer, oder wie hat das funktioniert?
Ja, genau. Also es war dann damals so, dass der Hermann Arnold mit einstimmiger Unterstützung des Verwaltungsrats dem gesamten Team Marc Stoffel zur Wahl vorgeschlagen hat. Also nicht mehrere Alternativen, sondern tatsächlich einen Kollegen. Und dann nach einer intensiven Diskussion und Q&A-Session gewählt wurde und der Marc Stoffel mit 95% Zustimmung und 5% Enthaltung gewählt wurde, bei einer Wahlbeteiligung von 95%. Die Mitarbeiter, die nicht live dabei sein konnten, konnten online abstimmen. Es gab mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja, sicher. Ja, mit Vorbehalt. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin dagegen. Oder ich enthalte mich. Wenn der Kandidat eben nicht die notwendige Mehrheit bekommen hätte, dann hätte der Hermann Arnold, wäre der im Amt geblieben und hätte eben einen weiteren Kandidaten vorgeschlagen und gesucht.
Und du hast es eben schon angesprochen, dass auch die Teams ihre Führungskräfte wählen. Wie läuft das im Unternehmen ab oder wie lief das ab?
Sehr ähnlich. Also auch dort fanden die Wahlen jährlich statt. Und bei den Führungskräften war es wiederum auch so, dass man sich als Führungskraft zur Wahl stellen konnte. Dort wurde man nicht vorgeschlagen, sondern dort konnten sich dann eben auch Personen zur Wahl stellen. Es gab eben auch die Auswahl zwischen unterschiedlichen Mitarbeitern. Eine Alternative, wenn eben auch nur interne Mitarbeiter oder nur ein interner Mitarbeiter zur Verfügung stand, war auch manchmal dann zu sagen, es gibt gegebenenfalls auch die Notwendigkeit, jemand extern neu reinzuholen, also falls keiner geeignet ist von denen, die intern vorgeschlagen wurden. Und dann wurden eben von den Teams die jeweiligen Führungskräfte gewählt.
Und diese Form der Demokratie, also dass das Team mitentscheidet bei den Führungskräften und bei der Geschäftsführung, das habt ihr jetzt demokratisch abgeschafft. Ist richtig, oder?
Richtig, genau. Also auch, dass wir das demokratisch abgeschafft haben, ist richtig. Und auch wichtig, glaube ich, für aus der Historie heraus als Unternehmen. Ausschlaggebend dafür war, dass wir zunehmend gewachsen sind als Haufe Umantis und demokratische Wahlen nicht mehr unbedingt zu einer Verbesserung der Führungsqualität beitrugen. Das war ein sehr starker Belief und auch etwas, was nach den ersten Wahlen eingetreten ist, dass Führungskräfte, eben weil sie sich auch einer demokratischen Wahl stellen mussten, dann eine höhere Qualität auch an den Tag gelegt haben und auch besser geeignete Führungskräfte gewählt wurden. Aber aufgrund des Wachstums, dadurch, dass wir mehrere Standorte hatten, wurde das Ganze immer schwieriger zu organisieren und gleichzeitig eben auch immer schwieriger, dann im Vorhinein den Austausch sicherzustellen, dass man eben die unterschiedlichen Führungskräfte, die zur Wahl standen, auch wirklich kennenlernen konnte, dass man sie vielleicht schon auch vorher persönlich kennengelernt hat, war deutlich schwieriger durch mehrere Standorte. Und es war gleichzeitig auch so, dass Meinungsverschiedenheiten, die gegebenenfalls zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten dann auch existierten, dass sie dann zunehmend durch diese jährliche Wahlen auch immer auf das Jahresende, also den Zeitpunkt der Wahlen, verschoben wurden und sehr häufig dann eben auch gesagt wurde, dann gebe ich dir die Quittung eben bei den Wahlen, anstatt eben Dinge proaktiv während des Geschäftsjahres auszudiskutieren. Also der Wunsch, der da war, tatsächlich am Ende eine stärkere inhaltliche Diskussion und auch ein stärkeres Empowerment bei den Mitarbeitern zu haben, wurde insbesondere da dann schwierig, wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, die schwer zu lösen waren, wo das dann am Ende teilweise dazu führte, dass dass Entscheidungen vertagt wurden oder eben auch die Aussprache vertagt wurde und am Ende dann bei den Wahlen die Quittung kam. Genau, und aus all den Gründen haben wir dann im Sommer 2019 mehrheitlich entschieden, die Mitbestimmung zu modifizieren bei der Haufe Umantis und gehen das Ganze jetzt anders an, nämlich mit dem sogenannten Advice-Prozess, auf den wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen zu sprechen kommen.
Genau, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Wenn ihr mehrheitlich das entschieden habt, also habt ihr das auch zur Wahl gestellt, euren Mitarbeitern, dass der demokratische Prozess quasi abgeschafft wird?
Richtig, haben wir auch zur Wahl gestellt, aber dann eben auch nochmal zur Wahl gestellt. Also erstmal haben wir zur Wahl gestellt, dass eine Arbeitsgruppe daran arbeitet, Demokratie im Unternehmen neu zu erarbeiten. Das war dann eben auch eine Arbeitsgruppe, die besetzt wurde aus von Mitarbeitern aus mehreren Standorten, die wiederum auch gewählt wurden als die Vertreter der jeweiligen Standorte. Und die haben dann wiederum auch Alternativen vorgeschlagen, wie man jetzt eben mit der Demokratisierung im Unternehmen umgehen kann, wo auch das Festhalten an der bisherigen Art und Weise eine Alternative war, aber dann eben auch von den Mitarbeitern mehrheitlich mit circa 75%, also 3/4 Mehrheit, dann die Alternative gewählt wurde, die eben auch jetzt in Kraft ist mit dem Advice-Prozess.
Also es gab quasi schon eine Alternative dazu zu dem Modell, also dass ihr den Mitarbeitern quasi vorgeschlagen habt, statt der Wahl der Führungskräfte wollen wir euch auf diese und jene Form stärker an Entscheidungen beteiligen?
Genau, richtig. Wobei das eben von dieser Arbeitsgruppe erarbeitet wurde. Da war ich selber nicht Teil davon. Ich bin auch damals nicht Mitglied der Geschäftsleitung gewesen. Es waren Mitarbeiter aus den jeweiligen Standorten, die, glaube ich, auch von den Mitarbeitern gewählt wurden, weil sie wiederum für das Thema Demokratie im Unternehmen besonders stark auch brennen und auch Personen waren, die sich im Rahmen des Advice-Prozesses, im Rahmen der Wahlen immer schon auch stark gemacht haben für eine Mitarbeiterbeteiligung. Die haben sich dann eben unterschiedliche Alternativen angeschaut über einen Zeitraum von 6 Monaten und die dann eben zur Wahl gestellt, haben auch mit Mitarbeitern gesprochen, haben mit externen Experten gesprochen in dem Prozess. Also das war jetzt nicht ein ausgearbeitetes Konzept, wo dann von vornherein klar war, da wird Demokratie so nicht mehr gemacht mit den Führungskräftewahlen und das Ganze wird dann wie folgt umgesetzt, sondern auch dafür haben wir, ich würde jetzt mal sagen, so demokratisch wie möglich einen Prozess aufgesetzt, wo eben die Beteiligung von einzelnen Mitarbeitern aus den jeweiligen Standorten wiederum demokratisch abgeleitet wurde und die Mitarbeiter dann einen Vorschlag erarbeitet haben durch Gespräche mit Kollegen, aber eben auch durch Gespräche mit externen Experten.
Eure Beschäftigten arbeiten jetzt vielleicht sogar eigenverantwortlicher als vorher. Zumindest kann man das unter dem Advice-Prozess vielleicht verstehen. Was genau meint denn der Advice-Prozess oder warum habt ihr ihn so betitelt und was beinhaltet der jetzt konkret für die Mitarbeiter an Entscheidungsfreiheit?
Also wir haben ihn tatsächlich nicht erfunden, den Advice-Prozess, sondern das ist eine Form der Mitarbeitereinbindung, wie sie eben auch zumindest zum Teil schon in anderen Organisationen gelebt wird. Ich denke natürlich nicht im großen Stile in Unternehmen, aber wir sind jetzt nicht die Erfinder des Advice-Prozesses. Von daher wird man auch im Internet dazu noch einiges finden, kann nachher auch nochmal auf Experten eingehen, die sich insbesondere damit beschäftigt haben. Genau, und was bedeutet der Advice-Prozess? Also seit Sommer 2019 ist er ja bei uns in Kraft und das bedeutet, dass Mitarbeiter Entscheidungen selbst treffen können und zwar jede Art von Entscheidung auch selber treffen können, wenn sie vorher den Rat aller davon bedeutsam betroffenen Kollegen und den von Experten eingeholt haben, die zu dem Thema eben etwas sagen können. Und zu den bedeutsam betroffenen Kollegen gehören natürlich auch insbesondere die Kollegen in dem jeweiligen Team, aber auch die Führungskräfte, die für solche Themen von ihrem inhaltlichen Bereich verantwortlich sind, aber auch rechtlich natürlich für bestimmte Themen verantwortlich sind, gerade wenn es um Organisationsverschulden oder um größere Themen geht. Genau, und die werden eben in den Prozess mit eingebunden. Üblicherweise ist es so, dass ein Mitarbeiter da für seine Entscheidung einen Vorschlag ausarbeitet und auch zugrunde legt, warum er diesen Vorschlag macht und dann die Mitarbeiter systematisch dazu befragt werden, wie dieser Vorschlag vielleicht noch verbessert werden kann, an welchen Stellen Kollegen eben bestimmte Dinge anders sehen. Das ist dann der sogenannte Advice, der von den Kollegen kommt. Am Ende ist es aber so, dass die Person, die diesen Advice-Prozess treibt und eingeleitet hat und auch mit dem Proposal kommt, dann eben auch selbst die Entscheidung trifft, basierend auf dem Feedback und dem Advice, der eben dann von anderen Kollegen und von Experten gekommen ist.
Wie sieht denn das im Alltag aus? Weil ich stelle mir das jetzt von der Idee sehr gut vor, aber auch vom Arbeitspensum dann vielleicht doch hoch. Also wenn ich jetzt eigentlich mal eine große Entscheidung oder ein großes Vorhaben im Unternehmen vorantreiben will, nimmt das ja auch viel meiner Kapazitäten in Anspruch. Kriegen das die Mitarbeiter denn untergebracht? Also wenn man das dann doch so verlagert, gewisse Entscheidungen auf die Mitarbeiter, müssen sie es ja auch von den Kapazitäten oder vom Pensum irgendwie untergebracht bekommen. Klappt das im Alltag ganz gut oder wie ist eure Erfahrung nach einem Jahr?
Also super Frage, denn es gibt natürlich Entscheidungen oder Themen, die einen Großteil der Organisation betreffen und wo man dann natürlich auch, wenn man das Wording eben sehr strikt nimmt, eigentlich dann auch genau den Großteil der Organisation befragen muss. Das sind insbesondere strategische Entscheidungen oder größere Entscheidungen. Das ist aber jetzt nicht unbedingt auch jede Entscheidung, die im Advice-Prozess, durch den Advice-Prozess vorangetrieben wird oder adressiert wird. Also das, was wir sehen, ist, dass sehr häufig eben auch Mitarbeiterthemen aufgreifen, die ansonsten gegebenenfalls nicht top of mind von den Führungskräften oder vom Management-Team wären und wo aber wiederum Mitarbeiter in einem bestimmten Team oder innerhalb in einer bestimmten Location sagen, das ist ein Thema, das beschäftigt uns, da können wir deutlich besser werden. Und da will ich jetzt mal dafür sorgen, dass eben auch die Dinge in Gang kommen. Offensichtlich ist das nicht auf der Agenda oder nicht relevant genug auf der Agenda von den Führungskräften oder Vorgesetzten. Dann sorge ich jetzt dafür, dass Dinge umgesetzt werden. Davon gibt es zahlreiche Beispiele. Das erfordert dann auch sehr häufig nicht, dass irgendwie ein Großteil der Organisation eingebunden wird. Und man muss auch nicht jeden Advice stringent komplett dokumentieren. Und uns geht es nicht darum, das so zu machen, dass es extrem formalistisch wird und damit die Organisation lähmt, sondern der Hintergedanke ist vielmehr Mitarbeiter, die merken, es gibt etwas, was sie stört oder es gibt etwas, wo die Organisation besser werden kann. Die sind dazu befähigt, eben diese Entscheidungen auch selber voranzutreiben und die Themen in die Hand zu nehmen, dabei die Kollegen einzubinden, die es betrifft und die Kollegen, die sich damit auskennen, insbesondere wenn es rechtlich verantwortliche Themen sind, dann natürlich auch das nochmal mit den Führungskräften abzustimmen, aber ansonsten einfach dafür zu sorgen, dass die Dinge vorankommen. Und so ist es gedacht und so sehen wir das auch an vielen Stellen in der Organisation. Aber es gibt eben auch Themen, die größer sind und wo dann ein breiterer Teil der Organisation befragt wird. Da kann ich auch nochmal ein, zwei Beispiele geben. Dann werden natürlich schon auch mehr Mitarbeiter involviert. Aber auch da muss ich sagen, ist mein Fazit im Nachgang sehr positiv, weil diese Involvierung jetzt nicht nur bedeutet, dass am Ende vielleicht eine bessere Entscheidung rauskommt. Das ist dann ein positiver Nebeneffekt dadurch. Also es wird nicht eine Entscheidung im stillen Kämmerlein getroffen und dann werden die Kollegen vor die Konsequenzen gestellt, sondern man holt proaktiv eben auch vorher Input und Advice ab. Das ist ein positiver Aspekt. Die Entscheidung wird besser. Ja. Der zweite ist, die Mitarbeiter fühlen sich eben auch bei der Entscheidung mit eingebunden und können dann am Ende schon viel besser zu einer Entscheidung stehen, als wenn eine Entscheidung eben durch eine Führungskraft getroffen wird und Mitarbeiter dann vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ein Beispiel da sind eben auch organisatorische Veränderungen, wo, ich sage jetzt mal, in klassischen Großunternehmen die Beratertruppe reinkommt, eine Reorganisation macht und die dann von einem Tag auf den nächsten kommuniziert wird und Mitarbeiter gegebenenfalls auch gar nicht verstehen, warum bestimmte Dinge anders organisiert werden und mit Sicherheit nicht eingebunden wurden und mit Sicherheit auch die Motivation in solchen Setups bei den Mitarbeitern erstmal runtergeht. Während wir beispielsweise Umorganisationen hatten, wo wir bestimmte Produkte nicht mehr in einem Geschäftsbereich umsetzen, sondern in einem anderen, was wiederum dazu führt, dass schon Mitarbeiter mit anderen Kollegen zusammenarbeiten müssen und anders arbeiten müssen. Und genau bei solchen Entscheidungen gehen wir eben auch in einen Advice-Prozess, wo wir mit den Kollegen dann diskutieren, ist unser Vorschlag, den wir hier machen, nämlich das Ganze umzusiedeln von der organisatorischen Verankerung. Ist das etwas, was ihr auch seht, strategisch? Mhm. Welche Herausforderungen seht ihr operativ? Wie kann man die wiederum adressieren? Und das hat wiederum dazu geführt, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass die Mitarbeiter auch deutlich mehr Einsicht, Verständnis haben und sich auch deutlich besser eingebunden fühlen.
Gibt es denn eine Instanz, die darüber entscheidet, welche Entscheidungen in den Advice-Prozess hereinkommen und welche nicht? Oder kann jede Idee?
Nein, gibt es nicht. Genau, es kann jedes Thema kann sozusagen mhm. vorangetrieben werden als Entscheidung. Es gibt wiederum Entscheidungen, wo natürlich dann rechtliche Konsequenzen dranhängen oder Ähnliches, wo dann auch die Geschäftsleitung Vetorecht hat und sagen kann, weil das eben aus rechtlicher Sicht dann so nicht umsetzbar ist oder Risiken mit sich bringt, dass eine Entscheidung so nicht umgesetzt wird. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass ein Vetorecht nicht bedeutet, dass man damit einfach den ganzen Prozess ad acta legen kann, sondern wenn man eben massive Bedenken hat oder eben ein Veto ja. einlegt, dann ist man auch in der Pflicht, einen Vorschlag zu machen, wie man es sonst lösen kann, um eben auch das Thema tatsächlich dann zu adressieren.
Mhm. Also die Grenzen liegen dann oft eher bei den rechtlichen Aspekten, wenn das dann ja vielleicht auf einem anderen Level endet, beziehungsweise einfach rechtliche Rahmenbedingungen dort die Grenzen setzen.
Richtig, genau. Mhm. Ja.
Und die Geschäftsführung hat dann das Vetorecht im letzten Step bei den größeren Entscheidungen und auf bei kleineren Entscheidungen wahrscheinlich die Führungskräfte oder wer hat da das Vetorecht?
Bei den kleineren Entscheidungen, also ein Vetorecht ist jetzt nicht etwas, was per se im Advice-Prozess eingebettet ist und was es okay. immer gibt, mhm. Sondern und was es bei uns eben auch im Wesentlichen gibt, wenn es um rechtliche Themen geht. Ansonsten ist es so, dass auch wir als Führungskräfte oder Management Team dort eben unseren Advice eingeben können und der wird eben auch genauso gehört wie der von den anderen Kollegen. Aber wir haben auch nicht bei jeder Entscheidung dann eben entsprechendes Vetorecht und können sagen, das machen wir so jetzt nicht. Ansonsten mhm. würde auch dieser Prozess irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn Mitarbeiter eigenverantwortlich Themen aufgreifen, die vorbereiten, sich abstimmen mit den Kollegen in der Organisation und dann eine fundierte Entscheidung treffen, dann sind sie auch verantwortlich für das Ergebnis dieser Entscheidung. Und wenn dann wiederum jemand kommt und sagt, ich lege da aber mein Veto ein oder ich verändere diese Entscheidung in einer gewissen Art und Weise, weil ich eine bestimmte Rolle in der Organisation habe, dann glaube ich nicht, dass Mitarbeiter sagen würden, der Advice-Prozess funktioniert wirklich und ich greife den auf, um bestimmte Themen in Bewegung zu setzen.
Ja, das stimmt. Wie ist das denn mit dem technischen Ablauf überhaupt? Das ist vermutlich digital, oder? Wie macht ihr diesen? Oder gibt es dann auch Arbeitsgruppen? Oder ist es dann eher, dass gerade wenn es bei größeren Themen vielleicht die ganze Organisation betreffen, stimmen die Mitarbeiter dann digital ab? Oder wie nehmen sie quasi Teil an dem Prozess?
Ja, genau. Also jetzt gerade muss ja alles digital gehen wegen Corona. Also von daher geht's gar nicht, dass wir tatsächlich da auch alleine Advice oder Input vor Ort irgendwo abholen. Wir sind eigentlich alle im Homeoffice, gerade jetzt seit dieser Woche wieder verstärkt. Von daher findet auch der Advice-Prozess sehr häufig auf einer auf digitale Art und Weise statt. Themen, die tatsächlich die komplette Organisation betreffen. Dafür haben wir auf der einen Seite einen Teams-Kanal, der die Kollegen beinhaltet, wo Entscheidungen, die vorangetrieben werden, Themen, die vorangetrieben werden, transparent gemacht werden. Mhm. Und dann greifen wir mit den Kollegen den Advice, je nach Größe der Entscheidung und Größe der Einbindung von Mitarbeitern, entweder strukturiert ab, beispielsweise in einem Miro-Board, wo dann die Kollegen mit ihrem Advice kommen und den dokumentieren, die anderen Kollegen den auch sehen können, teilweise noch zuvor, aber auch über Slido, wo dann wiederum eine Priorisierung nochmal vorgenommen wird von Advice, wo andere Kollegen dann eben auch nochmal Thumbs up geben können und sagen können, das ist aus meiner Sicht ein besonders relevanter Advice, auf den, auf den man Rücksicht nehmen sollte. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch nicht so, dass im Rahmen des Advice-Prozesses dann irgendwann eine Abstimmung kommt und man sagt, das ist demokratisch abgestimmte Ergebnis, sondern genau das haben wir ja verändert durch den Advice-Prozess, dass wir über Entscheidungen nicht mehr abstimmen in der Organisation, sondern dass am Ende die Person, die diese Entscheidung auch vorantreibt, dann eben basierend auf den Informationen, die dokumentiert werden, die in Gesprächen gesammelt werden, dann eben eine Entscheidung getroffen wird, die wiederum auch transparent gemacht wird, sodass die Kollegen dann entsprechend Bescheid wissen, wie das Ergebnis eben auch des Advice-Prozesses war.
Du hast eben gerade schon Beispiele angesprochen. Was war denn jetzt so der letzte größere Advice-Prozess, den ihr angestoßen habt oder der vielleicht schon umgesetzt wurde in kürzerer Vergangenheit?
Ja, also wir sind gerade dabei, eben auch nochmal in einer neuen Konstellation unser Geschäft aufzubauen. Mhm. Und also es ist ja so, dass eben auch das Management-Team wiederum eingesetzt wird mittlerweile. Das ist nicht mehr so, dass wir als Management-Team gewählt wurden in diese Rolle, sondern wir sind eingesetzt worden. Aber auch wir durchlaufen jetzt gerade eben dann einen Advice-Prozess von 2 Wochen, wo wir einen Vorschlag gegenüber allen Kollegen präsentiert haben, wie wir uns nach vorne hin sowohl strategisch aufstellen wollen, als auch von den Strukturen her aufstellen wollen, und holen dazu gerade den Advice von den Kollegen ein. Das haben wir in der ersten Runde unter anderem über ein Miro Board gemacht und über Slido, wo wir diese Themen gesammelt haben. Jetzt gehen wir gerade stärker auch in einzelne Teams rein und sprechen mit einzelnen Teams zu Unterthemen, weil tatsächlich ansonsten diese Sessions auch zu groß sind und sehr viele Kollegen auch zwar natürlich von der strategischen Neuausrichtung oder angepassten Ausrichtung und auch von veränderten Strukturen zwar betroffen sind, aber am Ende nicht jedes Detail wirklich relevant ist. Es gibt Teams, die mit denen wir stärker eben auch über Rollendefinitionen und Veränderungen diskutieren. Das machen wir dann eben mit den Teams als solches und holen da nochmal den Advice ein. Es wird so sein, dass wir Ende des Monats dann, Anfang nächsten Monats tatsächlich basierend auf dem Input, den wir dann erhalten haben, schauen, ist das, was wir vorgeschlagen haben, gibt es da Input, der die Entscheidung noch besser machen kann? An welchen Stellen haben wir von den Kollegen Rat bekommen, der sinnvoll ist, den aufzugreifen? Und da wird es mit Sicherheit Themen geben. Dann werden wir auf der Basis eben dann auch die Entscheidung nochmal transparent machen und kommunizieren, wie wir uns nach vorne hin aufstellen. Und das dann aber natürlich auch nach einer solchen Entscheidung weiter leben. Das heißt, auch dann können natürlich Kollegen mit uns drüber sprechen, was gegebenenfalls noch nicht so gut funktioniert, was man besser machen kann, beziehungsweise ja auch wieder selber Themen neu aufgreifen und vorantreiben.
Was sind denn gerade so die Themen, die die Mitarbeiter aufgreifen und vorantreiben, also Eigeninitiativ? Gibt es da auch Beispiele, die du nennen kannst, vielleicht eins oder?
Ja, es gibt Beispiele. Also zum einen, also ein Thema, was mir einfällt, ist, wir arbeiten eben mittlerweile über mehrere Locations, Freiburg, St. Gallen, Barcelona, Timișoara, und viele Kollegen arbeiten auch remote. Das ist natürlich im Vergleich zu, wie wir vorher in der Haufe Umantis gearbeitet haben, die ja vorher mal ein eigenständiges Unternehmen war, die Umantis, ist das eine Veränderung, wie wir innerhalb der Gruppe arbeiten und damit eben auch, wie wir verteilt über die Standorte arbeiten. Mhm. Und ein Thema, was dann von Kollegen aus St. Gallen vorangetrieben wurde oder von einer Kollegin aus St. Gallen vorangetrieben wurde, ist für St. Gallen als Site, als Location zu definieren, was ist unsere Value Proposition innerhalb der Gruppe, der Standort St. Gallen, welchen Beitrag leisten wir innerhalb der Gruppe, was ist auch unsere Positionierung. Das ist ein Thema, was wiederum auch durch den Advice-Prozess vorangetrieben wurde, was insbesondere die Kollegen natürlich aus St. Gallen dann begleiten und begleitet haben. Wo dann gemeinsam mit den Kollegen eben auch unterschiedliche Alternativen zur Wahl standen. Mhm. und die Kollegen darüber diskutiert haben und darüber gesprochen haben, welche von diesen Alternativen die realistischste ist und welche Positionierung man sich da annimmt. Ja, das ist ein Beispiel, also eigentlich Site Identity und das gemeinsam mit den Kollegen dann auch auszuarbeiten. Das hat eine Kollegin vorangetrieben kam dann am Ende eben auch zu einem Ergebnis, was über den Advice-Prozess verbessert wurde. Ein weiteres Beispiel ist auch eins, was von einer Kollegin vorangetrieben wurde, und das war während der Corona-Zeit, zu Beginn der Corona-Zeit, dass wir auf der einen Seite natürlich in der Geschäftsleitung damit beschäftigt waren, uns die Frage zu stellen, wie betrifft uns das wirtschaftlich, wie betrifft uns das vom Geschäft her, wie betrifft das unsere Kunden, und gleichzeitig aber natürlich auch die Kollegen sich die Fragen gestellt haben, was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir arbeiten. Mhm. Welche Risiken gehen wir da ein? Und da gab es auch eine Kollegin, die den Prozess vorangetrieben hat, dafür zu sorgen, dass wir relativ früh ins Homeoffice gegangen sind im Vergleich zu auch anderen Standorten innerhalb der Gruppe.
Ja.
Weil die Kollegin eben auch im privaten Umfeld sogar festgestellt hat, Corona ist auch uns deutlich näher, als wir es annehmen. Das war noch zu der Zeit, als in Mailand Corona sich verstärkt entwickelte, also noch vor Südtirol, noch bevor eben auch in Deutschland oder in der Schweiz größere Fälle auftraten, wo die Person dann im privaten Umfeld gemerkt hat, da gibt es Personen, die kommen jetzt aus Mailand zurück, dürfen die dann in die Schule und Ähnliches. Und dann eine Frage aufkam, darf eine Mitarbeiterin, die jetzt gerade aus Mailand gekommen ist, eigentlich wieder bei uns ins Büro zurück? Die hat sich des Themas angenommen und da sowohl auf der rechtlichen Seite sich schlau gemacht, aber eben auch mit uns in der Geschäftsleitung gesprochen, mit Kollegen gesprochen und dafür gesorgt, dass wir relativ früh die Entscheidung getroffen haben, dann eben die Mitarbeiter schon erstmal in Quarantäne zu schicken, die aus Risikogebieten kamen, aber dann eben auch sehr früh aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und das war etwas, wo ich auch sagen muss, aus der Geschäftsleitung heraus war das zu dem frühen Zeitpunkt für uns nicht top of mind.
Ja.
Die erste Sache auf der Agenda, es war noch vielleicht auch weiter weg. Und da war es extrem hilfreich, dass eine Kollegin gesagt hat, ich greife das schon mal sehr früh auf, versuche mich da schlau zu machen, Experten einzubinden oder Externe zu befragen auch, wie man das angeht, aber auch mit Kollegen zu sprechen und da quasi mit einer Entscheidungsvorlage fertig war, auch mit uns drüber gesprochen hat und wir das dann auch so umsetzen konnten.
Das ist ja super, wenn das aus der Belegschaft hervorgeht und man auch dann so schnell reagieren kann auf neue Situationen. Du hattest vorhin angesprochen, genau. Beim Ursprung, dass ihr das ja auch gewählt habt in den Weißprozess, beziehungsweise 75% waren dafür oder gegen das alte Modell, sage ich mal so. Das heißt aber auch 25% waren ja wirklich, hätten das alte weiterhin präferiert. Gab es denn auch jetzt etwaige Vorbehalte in der Belegschaft gegen den Advice-Prozess oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Also mit Sicherheit ist es so, dass Veränderungen nicht in jedem Unternehmen und auch bei jedem persönlich immer ein Stück weit auch bedeutet, man muss sich bewegen und aus der Komfortzone herauskommen. Das ist dann gegebenenfalls auch Ursache für die 25%. Also, denn das alte Modell war natürlich auch eins, wo sehr viele Kollegen auch wussten, da ist die Haufe Omantis eins der ersten Unternehmen, die das so machen.
Ja.
Es prägt auch ein Stück weit die Brand. Es ist eben auch Demokratie, so wie man sie zumindest auch bei politischen Wahlen versteht. Ein anderes Verständnis für Mitarbeitereinbindung und das ist ja auch letzten Endes der Hintergedanke von Demokratie immer gewesen.
Ja.
Eine andere Form dafür zu wählen und auch tatsächlich dazu befähigt zu sein, jedes Thema voranzutreiben, jede Entscheidung voranzutreiben und auch Entscheidungen zu treffen, ist etwas, wo sich die Mitarbeiter sogar noch mal mehr dran gewöhnen mussten, würde ich sagen, als bei einer Wahl einfach eine Stimme abzugeben.
Ja.
Es braucht noch mal mehr Überwindung zu sagen, ja, ich greife ein Thema auf und treibe das voran übernehme dafür auch die Verantwortung. Es ist einfacher, würde ich sagen, zu sagen, bei Führungskräftewahlen, ich nehme meinen meinen Platz im Kino ein und schaue mir das Ganze mal an und wähle dann am Ende.
Ja.
Da ist man zwar auch eingebunden, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Da ist man nicht so stark selber in der Verantwortung. Und von daher ist das etwas, wo man auch merkt, dass wir das über die Kultur und eben auch über Vertrauen und wie wir zusammenarbeiten leben muss und unterstützen muss. Nur dann funktioniert es. Deswegen glaube ich eben auch, dass generell Demokratisierung im Unternehmen oder auch wie man Mitarbeiter einbindet, das ist nicht nur ein Tool- oder Mechanismus-Thema, sondern es ist auch sehr stark ein Kulturthema, denn ein Unternehmen braucht die Vertrauenskultur, auch eine gewisse Fehlerkultur und Ähnliches, damit die Mitarbeiter dann auch wirklich sagen, okay, dann nehme ich das Thema jetzt mal in die Hand und treibe das voran.
Ja, hätte ich nämlich auch gedacht, dass es auch größtenteils auf jeden Fall eine Unternehmenskulturfrage ist und gerade auch der Geschäftsführung und den Führungskräften eine große Rolle zukommt, das auch voranzutreiben, dass die Mitarbeiter auch bereit sind, ja Sachen eigeninitiativ anzugehen, oder?
Total. Ich bin aber gleichzeitig auch davon überzeugt, dass das Unternehmen sämtlicher Größenordnung aus der Denke herauskommen müssen, alles zu managen, alles über die klassischen Führungskräfte, über die klassischen Strukturen durchmanagen zu wollen. Denn die Welt ist so in einer so großen Veränderung. Geschäftsmodelle von Unternehmen befinden sich in einer riesigen Veränderung. Der Wettbewerb wandelt sich deutlich schneller, als das in den letzten Jahren gewesen ist. Technologisierung, Digitalisierung sorgt dafür, dass Unternehmen sich viel schneller erfinden müssen. Und ich glaube nicht, dass Unternehmen durch, ich sage jetzt mal, mehr Hierarchie dann handlungsfähiger werden. Weil mehr Hierarchie bedeutet, dass bestimmte Personen immer alles durchdenken müssen und vorstrukturieren müssen und managen müssen. Und ich glaube, dass Geschwindigkeit insbesondere dann zustande kommt, wenn man auch delegiert, wenn man verteilte Führungsmodelle hat, wo man eben auch Entscheidungen auf mehr Schultern verteilt und Mitarbeiter sich dazu empowert fühlen, eben auch Themen selbstständig voranzutreiben. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, einen Nordstern zu haben als Unternehmen und dass der tatsächlich gesetzt werden muss. Wo will das Unternehmen strategisch hin, damit man diesen Nordstern eben auch nutzen kann für Entscheidungen und weiß, ist das auch im Sinne des Unternehmens und bringt uns das in die richtige Richtung? Die Strategie muss sehr klar sein. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass sowohl Strategie als auch jede Entscheidung immer von einer Führungskraft oder von Vorgesetzten getroffen werden muss, sondern bin fest davon überzeugt, dass mehr Geschwindigkeit auch dann zustande kommt, wenn man generell Unternehmertum, Eigenverantwortung, Empowerment in der Firma auch tatsächlich lebt.
Hat sich das denn bei euch jetzt rückblickend eingestellt? Ihr macht das jetzt ja schon über ein Jahr. Also überwiegen die Vorteile, hat das wirklich zu mehr Flexibilität und Agilität bei euch im Unternehmen geführt?
Ich glaube schon. Also man muss sagen, dass grundsätzlich die Kultur in der Haufe Omantis mit der Demokratiehistorie ja schon und auch als ehemaliges Startup eine ist, wo Mitarbeiter sich extrem mit dem Unternehmen verbunden fühlen und auch verantwortlich fühlen für den Erfolg des Unternehmens. Und von daher ist auch der Advice-Prozess einer, der dann eine gute und logische Fortsetzung ist, wie Mitarbeiter dann eben auch eingebunden werden können und das eben auch aufgreifen. Also von daher, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, waren durchweg positiv. Es braucht auch Überwindung. Auch bei mir hat es Überwindung gebraucht, beispielsweise ein Thema, von dem ich fest überzeugt bin, dass es richtig ist, dann erstmal nochmal vorzustellen und zu sagen, das ist mein Vorschlag und dann den Input von den Kollegen einzuholen und das auch mit Kollegen zu diskutieren. Aber im Nachgang von diesen Prozessen hatte ich jeweils das Gefühl, dass wir tatsächlich zu einer deutlich fundierteren Entscheidung kommen, dass wir zu einer Entscheidung kommen, die breiter unterstützt wird von den Kollegen und wo auch mehr Verständnis für eine Entscheidung da ist. Und deswegen glaube ich, dass das sehr richtig ist. Jetzt kann man sagen, Gut, bestimmte Entscheidungen habe ich vorher auch schon immer unter Einbindung der Mitarbeiter getroffen. Und indem ich vorher mit Mitarbeitern gesprochen habe und dann für die Mitarbeiter wiederum keine Überraschung am Ende dabei rauskommt. Aber es gibt ja nicht nur den Aspekt, wie ich persönlich Entscheidungen und Advice einhole oder Advice einhole und Entscheidungen treffe, sondern Teil des Modells ist ja eben auch, dass ich teilweise befragt werde zu bestimmten Themen, aber dann andere Kollegen Entscheidungen treffen. Und das ist die ist aus meiner Sicht die große Neuerung an dem Modell.
Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben? Gibt's da was?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das kommt nochmal auf das Thema Mitarbeiter aktiv einzubeziehen. Mhm. Darauf komme ich da, glaube ich, nochmal zurück. Mitarbeiter sind diejenigen, die am allernächsten an den Kunden und an den Märkten dran sind und oft viel besser wissen, was wichtig ist, sowohl für die Mitarbeiterschaft, aber eben auch für Kunden und Markt. Deswegen ist das Thema, den Mitarbeitern mehr Gehör zu schenken, aber auch mehr Verantwortung zu übertragen, eins, von dem ich fest überzeugt bin, dass Unternehmen so schneller handlungsfähig werden und auch besser werden. Und dieses Empowerment wiederum auch Mitarbeiter zufriedener macht, zumindest diejenigen, die sich wohlfühlen in der Rolle. Eben Entscheidungen selber zu treffen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Und von daher kann ich da nur den Tipp geben, während ich auch in der Presse natürlich viel drüber lese, inwiefern werden jetzt während Corona eher wieder Hierarchien und Top-Down-Modelle das Organisationsmodell, was funktioniert. Ich bin davon überzeugt, wenn man nachhaltig richtige Entscheidungen treffen will, wenn man die fundiert treffen will, wenn man eben auch mit Mitarbeitern, die sich eingebunden fühlen, zusammenarbeiten will, dann bedeutet das, dass man genau so arbeiten und leben muss und Mitarbeiter aktiv mit einbeziehen muss. Das muss nicht der Advice-Prozess sein, wenn er nicht zu einer Kultur passt. Das kann auch über Softwarelösungen passieren, dass Mitarbeiter da das Gefühl haben, sie können nicht nur das Gefühl haben, sondern eben auch die Möglichkeit haben, bestimmte Themen für sich selbst zu bestimmen, Lernangebote selber für sich wahrzunehmen, Jobwechsel, Projekte selber zu wählen, die eben auch ihnen zu einer persönlichen Perspektive verhelfen. Auch das bedeutet für mich, Mitarbeiter aktiver einzubeziehen in die Entwicklung, sowohl in die persönliche als auch in die des Unternehmens.
Mhm, super. In diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden, Jens. Ich danke dir ganz herzlich für den Input.
Ja, dir ganz herzlichen Dank, Sven. Es hat viel Spaß gemacht. Danke für die super Fragen. Es macht mir immer Spaß, über sowohl die Vergangenheit der Demokratisierung bei der Haufe Umantis zu sprechen, als auch wie wir das eben aktuell in der Firma umsetzen.
Ja, mir auch. Ich verfolge das nämlich auch schon eine ganze Weile, wie ja ihr das umsetzt, gerade mit der Mitarbeiterdemokratie. Deswegen habe ich mich gefreut, dass du dabei warst. Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Shownotes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten.